Mirko, was ist dein schönstes Partyerlebnis?
Ich finde es voll interessant, also wenn man selbst eine Party schmeißt, wie unkontrollierbar ist, ob es eine gute Party wird oder eine schlechte Party. Man kann vielleicht irgendwie so ein Framing herstellen, aber die Konstellation der Menschen, die Auswahl der Musik, das Wetter, dieses bestimmte, man weiß nicht genau, was es ist. Es ist einfach da oder es ist nicht da. Und das hängt davon ab, ob man es einfach total fühlt oder ob man denkt, komisch, irgendwie war doch alles perfekt und trotzdem ist dieser Funke nicht übergesprungen. Und ich erinnere mich an eine Party, wo es lange Zeit so ein bisschen vor sich hin dümpelte, bis ein bestimmter Song plötzlich aufkam. Und den werde ich heute auch als Rausschmeißer spielen, by the way. Und der hat nochmal irgendwie die Stimmung komplett gedreht und plötzlich, ja, haben alle zusammen gegrölt, getanzt, gesungen und ja, das hat den Abend nochmal eine ganz andere Farbe so gehüllt. Wie ist es bei dir? Was ist dein schönster Partymoment?
Oh, da kommen Erinnerungen hoch bei mir jetzt selbst an Partys, die von so Songs gedreht wurden. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht. Das war aber gar nicht die Sache, die ich mir jetzt so überlegt hatte. Nee, aber ich glaube, ich switche jetzt nicht. Wir müssen uns ja auch nicht doppeln. Ich glaube, mein schönstes Partyerlebnis war wahrscheinlich mein erster Kuss auf einem Dancefloor. Das war natürlich was ganz, ganz, ganz Tolles. Und irgendwie. Es war auch eines der ersten Male, wo ich so auf so einer queeren Party war und es war eine Offenbarung, denn ich habe rumgeknutscht auf einem Dancefloor und es lief obendrein tatsächlich noch gute Musik und das war eine Sache,
Welcher
die ich
Song lief
aus meinem.
dazu?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Es ging länger, es liefen viele.
Ah, oh, okay.
Es liefen mehrere.
Gut, gut.
Genau, dementsprechend, das weiß ich nicht mehr, aber. Es lief gute Musik und vorher aus Herford, wo ich aufgewachsen bin, da in der Disco, da war ich das nicht so gewohnt. Von daher, ja, auf die gute Musik. Buntes Licht wabert über unsere Köpfe hinweg. Silhouetten erscheinen und verschwinden in der Dunkelheit und ein dumpfer Bass pumpt durch die Räume, als wäre er ein Herz, was uns dringlichst stetig mit den Lebensnotwendigsten versorgen muss, der Musik. Es ist Super Funky Party Time bei Rausch, wie die Band Bilderbuch singen würde. Party ist das Thema der Folge. Bevor wir uns aber gemeinsam auf den
Eigentlich,
Dancefloor begeben,
Charlie, ist ja für dich jede Folge Partyfolge, möchte ich an der Stelle nochmal anmerken.
ja, ich muss sagen, ich habe auch jetzt heute bemerkt, dass ich schon viele Party-Songs in den letzten Folgen abgefeuert habe. Und ich dann doch dachte, für was entscheide ich mich denn heute? Aber
Du hast da noch ein
ich habe
bisschen
ein
was.
paar. Ich habe da noch ein bisschen was parat. Aber bevor wir uns gemeinsam auf den Dancefloor begeben, hier nochmal die Infos für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören oder auch sehen. Ihr hört oder seht gerade diesen Podcast auf der Plattform eures Vertrauens, aber damit ihr auch die Musik hören könnt, müsst ihr Folgendes tun. In den Podcast-Shownotes befinden sich Links zu allen Musikstreaming-Plattformen eures Vertrauens, über die ihr mit uns die Musik hören könnt. Also das sind Playlist-Links. Speichert euch die jeweilige Playlist doch direkt ab. Die wird nämlich mit jeder Folge geupdatet und auf Spotify sind sogar die Sprech- und Musikparts hintereinander gereiht. Auf YouTube ist das Ganze nochmal ein bisschen anders. Da sind bei jedem Video jeweils eine Playlist verlinkt in der Beschreibung und darüber könnt ihr die Musik finden. Und falls ihr mal eine Folge verpasst habt, ist das auch kein Problem. Geht einfach im YouTube-Channel auf das jeweilige Video. Oder geht in den Shownotes der jeweils neuesten Folge bei den Podcasts auf die jeweiligen Links. Und ja, das ist dazu alles. Und ich habe diese Woche noch einen kleinen Veranstaltungshinweis, Mirko. Am 5.6. wird nämlich im Cinema in Münster, Cinema Kurbelkiste, der Film I Saw the TV Glow gezeigt. Und da werde ich vor Ort sein und eine kleine Einführung halten über diesen Film, dessen Soundtrack auch ganz außergewöhnlich toll ist. Und über den werden wir zeitnah auch noch reden. So viel kann ich schon mal anteasern. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Es gibt noch ein paar Tickets und dazu packe ich den Link auch in die Shownotes. So, jetzt haben wir aber alles hier organisatorische abgehakt. Und ich bin jetzt mal gespannt, welche Party euch heute eher gefällt im Laufe des Podcasts.
Oh nein.
Die mit meiner Playlist. oder würdet ihr lieber mit Mirko tanzen gehen? Lasst es mich doch mal in den Kommentaren wissen am Ende der Folge. Ich habe ja jetzt auch eher so eine Club-Atmosphäre im Intro geschildert, aber es gibt ja viele verschiedene Partys. Es gibt so. Die Geburtstagsparty, die Beachparty, die Hausparty. Zum Feiern gibt es so viele Anlässe. Was ist denn deine Lieblingsform der Party, Mirko?
Meine Lieblingsform der Party. Also die Clubparty hat natürlich auch was für sich. Da ist auch die Gefahr irgendwie nicht so groß, dass man versackt und es ist auch nicht so viel auf den eigenen Schultern wie jetzt eine Haus- oder Geburtstagsparty, wo man irgendwie viel zu viele Leute einlädt und dann sitzen die alle bei dir rum und irgendwie denkt man dann, oh mein Gott, das ist gerade peinlich. Finden die das cool so? Also entspannter bin ich auf jeden Fall auf der Clubparty, wo ich einfach alles Organisatorische jemand anderem zuschieben kann und weiß, okay, ich zahle jetzt 11 Euro und das wird schon irgendwie nicht ganz scheiße am Ende. Ja, ich glaube, deswegen würde ich sagen, auch wenn ich es nicht ganz so oft mache, aber am gelöstesten bin ich eigentlich wirklich bei einer Clubparty. Wie ist bei dir?
Ich glaube, ich bin auf jeder Party zu Hause. nee, aber ich glaube, dass ich schon, also ich mag es, Musik laut auf einem Dancefloor zu hören. Mhm. Und das ist eine Sensation, die du nicht auf jeder Hausparty hast. Denn auf jeder Hausparty wird auch mal, da musst du dann viel rumlabern mit Leuten, vielleicht, die du auch gar nicht so interessant findest, Leute, die dich auch gar nicht so interessieren. Manchmal gehst du dann da alleine hin und kennst noch nicht so viele Leute und es ist super awkward, weil du musst dann irgendwie mit Leuten dich da ankumpeln und socializen. Ja. Aber das musst du in einer Clubparty nie. Also da kannst du auch einfach so random auf den Dancefloor gehen und dancen, wenn dir danach
ist. Das stimmt, man kann
und
verschwinden.
Musst dich mit niemandem unterhalten. Ja,
genau. Es gibt auch schon diesen
Auftauchen, wie man will.
Also ich will jetzt nicht zu negativ über Partys sprechen hier zu Beginn unserer Partyfolge, aber es gibt schon auch den Moment, dass ich auf so einer Hausparty denke, ich gehe jetzt erstmal irgendwie einfach ins Badezimmer und schließe mich da für 5 Minuten ein und scroll ein bisschen auf dem Handy rum, um irgendwie Zeit totzuschlagen oder so. Das kenne ich schon. Das kenne ich vom Club wiederum nicht. Da weiß ich, okay, wenn ich mich 3 Meter nach rechts bewege, bin ich komplett anonym und niemand weiß, wer ich bin und ich kann einfach so vor mich hin tanzen. Das hat schon was für sich, ja. Hm.
Ja. Auf welche Party entführst du uns denn jetzt in deinem ersten Track, Mirko?
Ich entführe uns auf eine sehr chaotische, sehr energetische, sehr erotische Party vielleicht. Ich entführe uns in einen Superheldenfilm. Einen der allerersten Superheldenfilme, der fast so ein bisschen Musical-Anklänge hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass du ihn gesehen hast, Charlie. Ich frage mich aber, ob du dich noch an den Musikanteil erinnerst. Und zwar spreche ich von Batman von Tim Burton. Also eigentlich der allererste große Superheldenfilm, wenn man ein bisschen Superman und die alten Batmans und sowas außer Acht lässt. Eigentlich würde ich sagen, dieser Film hat ganz, ganz viel losgekickt und hat ja auch viele, viele Fortsetzungen in diesem Universum dann verantwortet. Weißt du noch, wer die Musik für Batman aus dem Jahr 1989 geschrieben hat?
Auf diese Frage bin ich natürlich bestens vorbereitet. Es handelt sich natürlich um Prince.
Ah, okay.
The one and only.
Okay, gut. Ich glaube, ich überrasche dich jetzt nicht so, wie ich dachte. Also ich vergesse das immer wieder regelmäßig und dann schlittert dieses Album wieder bei mir rein und ich denke, geil, das ist so gut. Und ich liebe Prince und ich liebe auch diesen Batman-Film. Ob das Ganze so zusammenkommt, ist eine andere Frage, über die sprechen wir vielleicht gleich. Jetzt hören wir aber erstmal den Song Party Man aus dem Album Batman, beziehungsweise aus dem Soundtrack von Batman von Tim Burton.
Mirko, ich hatte direkt eine Szenenassoziation dazu, aber ich bin mir unsicher, ob das auch die Szene ist, in der der Song vorkommt. Ist das, wenn Joker so einen so eine Grand Entrance hat irgendwie und seine ganzen Chargen da irgendwie in so einen Raum kommen. Irgendwie stürmen die nicht so ein Event oder sowas in einem gewissen Punkt des Films? Ich habe den aber auch lange nicht mehr gesehen. Vielleicht liege ich auch komplett daneben und erträume mir das gerade.
Nein, du liegst natürlich vollkommen richtig. Der Joker okay. und seine Henchmen stürmen ein Kunstmuseum oder eine Vernissage. Alle Gäste sind irgendwie ausgenockt. Er hat da irgendwie so ein Gas im Raum verströmt und er springt dann durch die Gegend, haut ein paar Kunstwerke kaputt und kritzelt da irgendwie ganz respektlos auf denen rum und am Ende wird jemand entführt.
Ja, ich weiß, dass ich innerhalb dieses Soundtracks und innerhalb dieses Films diese Musik als sehr gruselig empfunden habe. Jetzt sie davon losgelost zu hören, gibt mir natürlich einfach nur Good Vibes, weil das ist ja ein absoluter Banger-Alert. Aber ich muss schon sagen, innerhalb des Films finde ich es ganz interessant, dadurch, dass der ja so noir-like, so dunkel, so moody und broody ist, ist es halt so, dass dieser poppige Soundtrack, wenn da der Joker reinkommt, in seinem farbenfrohen Outfit, so rausfällt und dann macht er so furchtbare Dinge, dass ich das automatisch total gruselig empfunden habe, obwohl es eigentlich was total Fröhliches ist, jedenfalls musikalisch.
Aber findest du denn nicht, das passt dann auch zu dieser Figur des Jokers, der ja eigentlich in diesem komplett farbentsättigten Film da mit seiner lila-grünen Klamotte reinkommt und auch Jack Nicholson, der das ja alles so überlebensgroß spielt, findest du, dass dieses Comedian-Element, das ja auch immer an diesem absolut humorlosen Batman-Charakter einfach so abprallt, dass diese zwei Kräfte sich nicht in diesem Danny Elfman-Score, in diesem Film Noirigen und in Prince auf der anderen Seite eigentlich ganz gut ausdrücken. Also ich finde gerade dieses Gefühl der Dissonanz, die entsteht, wenn man diese zwei nicht zusammenpassenden Dinge kombiniert, ich finde, die passen dadurch dann wieder eigentlich ganz gut.
Total, das war auch gar keine Kritik. Das war mehr ein, es hat in dem Film sehr gut funktioniert und ist anders aufgeladen, als wenn ich das jetzt so höre. So habe ich das jetzt sehr als guten Party-Track genossen. Dazu kann ich mir auch vorstellen, auf einem Dancefloor die Hüfte zu schwingen. Aber innerhalb des Films, und daran wurde ich dann jetzt eben doch erinnert, finde ich schon sehr wild, wie anders man das dann wahrgenommen hat. Mm. Und ich war mir ja auch unsicher, war das jetzt auch die Szene, wie du ja gerade dann eben doch bestätigt hast. Ja, also finde ich interessant. Man sieht wieder, wie unterschiedlich Musik wirken kann, je nachdem, wie sie eingesetzt wird. Und stimmt, Danny Elfman hat den Rest des Scores gemacht. Da treffen natürlich auch einfach zwei Giganten, Musikgiganten irgendwie auseinander mit Prince und Danny Elfman. Super interessant und super spannend.
Und fast wären es mal drei gucken. Gewesen.
Oh, wirklich?
Denn die ursprüngliche Idee der Produzenten war, Michael Jackson komponiert Songs für die Guten, also für Batman und Co. und Prince für die Bösen, für den Joker. Und das hätte ich ehrlicherweise auch eine sehr interessante Idee gefunden. Ich finde, das entspricht auch irgendwie diesen zwei Musikern. Denn ich finde, Prince hat ja auch dieses Verführerische, das eigentlich dieser Joker-Figur innewohnt, jetzt mit den neuen Verfilmungen nicht mehr so ganz, und das wäre auch so meine größte Kritik an diesem neuen Joker-Film, dass sie diese Sexiness und auch die Horniness, die hier die Joker-Interpretation von Jack Nicholson auf jeden Fall noch hat, so komplett vernachlässigen. Und genau dafür, finde ich, ist Prince im Vergleich zu ja dann doch diesem Saubermann Michael Jackson, zumindest als Kunstfigur, finde ich, wäre das eigentlich eine ganz spannende Batman-Musical-Experiment-Idee gewesen.
Ja, also ich sehe das immer noch bei Prince, aber ich sehe nicht so Michael Jackson bei Batman. Also das kann ich mir einfach gerade nicht so vorstellen, dass das so musikalisch fittet. Aber
eher dann sowas wie Heal the World, weißt du? Sowas ganz Getragenes, Langsames.
Ja, aber das passt ja auch nicht. Also dafür ist ja Batman dann auch viel zu düster und viel zu gebrochen als Held, als dass dann irgendwie dass da irgendwie so ein utopischer wir heilen alle die Welt zusammen mit Musik-Song. Oder, ja, oder, also es wäre natürlich nicht der Song Heal the World, aber dass irgendwas in die Richtung da für mich funktionieren würde. Ich glaube, da ist man mit Danny Elfman schon einen besseren Weg gegangen. Es ist auch definitiv, ja, wobei, ich weiß nicht, ob es besser gealtert ist. Ich glaube, Danny Elfman ist ja auch ein bisschen, hä? Aber, ja, ich glaube, es ist musikalisch auf jeden Fall interessanter, weil man dann natürlich auch so einen klassischen Score gegen Popmusik setzen kann und da nochmal ja. musikalisch einen größeren Kontrast hat. Mhm. Ja.
Ja, ich glaube, dass du das Gefühl hast, es passt nicht so ganz. Das Gefühl hatten dann ein paar andere auch noch. Deswegen kam es auch nicht zu dieser Situation dieses Jackson versus Prince Musical Films. Und auch so insgesamt, Tim Burton war am Ende überhaupt nicht zufrieden damit, dass sich diese Prince-Musik da im Film befindet. Also er ist selbst riesengroßer Prince-Fan. Er meinte, die zwei Konzerte, die er von Prince gesehen hat, das waren die besten Konzerte seines Lebens. Trotzdem wurde ihm das eigentlich so ein bisschen aufoktroyiert. Interessanterweise war es Jack Nicholson, der zu ihm gesagt hat, überleg doch mal, hier was von Prince zu nehmen. Und sie haben dann zwei Songs von Prince, einer auf jeden Fall 1999, so als Mood-Musik während des Drehs benutzt und dann schließlich Prince eingeladen, der total overperformed hat und nicht nur ein paar Songs, sondern gleich eben dieses ganze Album abgeliefert hat, von dem es dann aber nur zwei Songs, nämlich Party Man und Trust, in den tatsächlichen Film geschafft haben. Aber zum Beispiel der ikonische Bad Dance, der im Film gar nicht zu hören ist, war damals der absolute Chartstürmer und das Album hat auch Doppelplatin erhalten. Bei etwas gemischten Kritiken. Tim Burton sagt auf jeden Fall, es hatte für ihn eigentlich Prince gespoilt. Er kann es jetzt irgendwie nicht mehr so hören wie vorher und er hätte es lieber nicht drin gehabt.
Mhm. Ja, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es schon gut, dass es da drin ist. und ich war mir auch gerade ein bisschen unsicher, wie, weil du eben auch gesagt hast, wie horny der Joker dann noch irgendwie ist und diese Verführung, dass dir die fehlt. Ich habe Jack Nicholson gar nicht so verführerisch im Kopf mehr, aber gut, ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen. Dann habe ich hier gerade auch nochmal durch die Lyrics geguckt und dachte, war das denn gerade in dem Song? Ich habe mich auch ein bisschen sehr mitreißen lassen einfach und manchmal hat man ja Musik, wo man dann so sehr bewusst ist, manchmal hat man so Hörsessions, wo man sehr bewusst auf die Lyrics achtet und das habe ich gerade weniger. Aber doch, da ist schon ein bisschen was los,
glaube ich. Da ist schon was los, ja. Wie eigentlich ja immer bei Prince.
Ja, natürlich. Ach, das ist schon. Nee, das ist schon schön. Das ist ein schöner Track und ich mag vor allem Gentlemen, Let's Broaden Our Minds. So als Auftakt dieses Songs, wo dann nochmal einfach nur diese Stimme kommt, bevor der Beat einsetzt. Denn, Mirko, auch so ein Moment findet sich in meinem ersten Song dieser Folge wieder.
Charlie, aber da broaden heißt my es mind.
Nicht, I will broaden your mind mit einer Frage. Denn mein Song startet mit der Frage, what are you looking at? Hast du eine Idee, um welcher Song es sich handeln könnte?
Taxi Driver? Aber da gibt es keinen Party-Song, oder?
Nein, wir sind nicht in der Welt von Taxi Driver. Nein, nein, wir gehen auf den Dancefloor mit Vogue von Madonna.
Ah, okay.
Ich könnte jetzt viele verschiedene Filme nennen, in denen der Song vorkommt. Unter anderem natürlich Der Teufel trägt Prada. Ich nenne es mal, weil es gerade das aktuellste Beispiel ist und der zweite Teil damit auch beworben wird. Aber da können wir ja später nochmal genauer drüber reden. Lass uns erstmal reinhören in Vogue von Madonna.
Unbedingt. Okay, der Song war mir natürlich nicht unbekannt und ich liebe den auch. Ich habe überhaupt keine Filmassoziation zu diesem Song irgendwie. Also ich kenne den tatsächlich dann eher aus dem Party-Kontext oder weil es im Radio läuft oder weil jemand dazu vogt. Ich habe auch, muss ich zugeben, Der Teufel trägt Prada 1 nie gesehen und 2 dementsprechend auch nicht. Ich weiß, Crime, hole ich bestimmt irgendwann nochmal nach. Gibt es da eine iconic Scene, an die du sofort denkst, wenn du diesen Song hörst?
Ich denke an ganz viel, wenn ich den Song höre, um ehrlich zu sein. Erstmal kann man sagen, dass der Song tatsächlich für ein Soundtrack-Album entstanden ist von Madonna. Das heißt
Aha.
I'm Breathless. Ich meine, das war ihr siebtes Album. Und das ist ein Soundtrack-Album zum Film Dick Tracy.
Ach du
Das
je.
war so ein Comic-Strip. Und dazu gab es so eine Comic-Verfilmung, das ist so Detektiv-Noir-Komödie. Wir bleiben also wie bei Batman ein bisschen im Noir-Bereich. Und in der spielt Madonna die Sängerin Breathless. Der Song ist aber nur auf dem Album, aber gar nicht im Film verwendet worden. Der Film hat sie aber so ein bisschen zu Elementen des Songs inspiriert, denn in dem Film der Charakter. Wobei ich weiß gar nicht, ob das im Film groß thematisiert wird, aber es war auf jeden Fall die Überlegung da, dass eben dieser Charakter Breathless, diese Sängerin, eine große Faszination mit Film und mit Filmstars besitzt. Und daraus ist zum Beispiel eben dieser letzte ganz ikonische Part entstanden, in dem sie Marlon Brando, Jimmy Dean on the cover of a magazine und diese ganzen Filmstars auflistet. Genau, also der ist so im Rahmen dessen entstanden. Wurde auch als Single rausgebracht. Es sollte kurz erst eine B-Seite von einer anderen Single sein, die sehr erfolgreich war. Und dann hat die Record Company das gehört und gesagt, nein, das müssen wir pushen, das müssen wir pushen, das ist ja ein Hit. Ja, hat irgendwie eine ganz wilde Entstehungsgeschichte damit. War natürlich vielleicht einer der großen Höhepunkte von Madonnas Karriere, dieser Track. Und das Musikvideo ist wiederum auch sehr ikonisch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja von David Fincher. Der hat ja sehr viele Madonna-Musikvideos gemacht, bevor er überhaupt seinen ersten Film gedreht hat. Und Werbespots meine ich auch. Und dieser Song und auch dieses Musikvideo habe ich so oft in Filmen gehört oder nachgeahmt gesehen, kopiert gesehen, persifliert gesehen. Es war natürlich in den Simpsons. Es war natürlich bei Glee. Es war bei Der Teufel trägt Prada, wie wir schon gesagt haben. Und ich glaube, in jeder Reality-Show, wo es irgendwie um Fashion geht, wird dieser Song wahrscheinlich in jeder Staffel 10-mal gedroppt. Dann in jeder, weiß ich nicht, in jeder langlebigen Serie, wo mal irgendwie, wahrscheinlich selbst wenn CSI irgendwann mal einen Mord hat, der in der Modewelt passiert, wird ja irgendwo mal im Hintergrund aufgelaufen sein. Also ich
Ja.
glaube, diesen Song findest du überall wieder. Beauty is where you find it, sage ich dazu nur. Also dementsprechend, ich glaube, der hat so viel Film, also der ist so Soundtrack für so viel und ist so mit Film aufgeladen, dass er hier eigentlich im Podcast ganz richtig aufgehoben ist bei uns.
Das stimmt. Das ist eigentlich schon so ein Meme-Song, finde ich. Also sowas wie I'm sexy and I know it oder so. Also so ein Song, bei dem jeder sofort weiß, was damit gemeint ist. Und dann steckt ja aber, glaube ich, hier in Vogue doch wieder viel mehr. Also Musikgeschichte, Ballroom-Geschichte. Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so gut in der Voguing-Szene oder auch in der Ballroom-Szene aus. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, wenn du es weißt, worauf sich dieser Song auch musikalisch bezieht. Also es gibt da ja diese musikalischen Akzente, das dam, 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 au. Also eigentlich genau diese Akzente, auf die man wogen kann, also auf die man diese Tanzbewegungen ausführen kann. Aber Madonna war ja sicherlich nicht die Erste, die diese Art von Musik für Voguing geschrieben hat.
Nein, also das ist ja einfach Hausmusik vor allem. Also dieser Track ist sehr Hausmusik inspiriert. Und Voguing ist ja, wie du schon sagst, innerhalb der Ballroom-Kultur entstanden. Also vor allem in der queeren, schwarzen und POC-Kultur in Amerika zwischen den 60er und 80er Jahren. Und genau, ist ja, orientierte sich meines Wissens nach vor allem stark dazu, eben zu Hausmusik zu tanzen. Und davon ist eben auch dieser Song inspiriert. Madonna war ja sowieso Ally schon ihre ganze Karriere lang und hat natürlich auch davon mitbekommen und fand diese Ballroom-Kultur eben sehr inspirierend und hat Voguing dann unter anderem mit diesem Song natürlich dann auch in die breite Öffentlichkeit gebracht und popularisiert. Auch wenn ich glaube, dass wahrscheinlich viele Leute immer noch nicht ganz wissen, woher kommt Voguing eigentlich, was hat es damit auf sich? Sie kennen nur diese Moves aus dem Musikvideo und haben das vielleicht mal gesehen, aber so ganz zuordnen können die das wahrscheinlich nicht. Wenn ihr dazugehört, würde ich euch auf jeden Fall wie so oft das passiert, die Doku Paris is Burning ans Herz legen, die sich der Ballroom-Kultur nochmal ausführlicher widmet. Ich glaube, der kann ich gar nicht so gerecht werden, weil ich eben auch nicht Teil der Kultur bin. Und bevor ich da jetzt falsche Sachen sage, in der Doku kommen auf jeden Fall genug Zeitzeugen zur Sprache, die das alles nochmal viel besser einordnen und präsentieren.
Ich muss auf jeden Fall sagen, wenn dieser Song auf einer Party laufen würde, ich würde absolut failen, mich dazu zu bewegen, weil ich finde, dass ja dieser Beat eigentlich voraussetzt, dass ich schon ziemlich genau, oder er setzt Posen voraus. Das heißt ja auch Strike a Pose. Das heißt, man ist eigentlich dazu aufgefordert, vielleicht improvisiert, vielleicht auch eine Pose, die man schon kennt, sehr schnell eine Pose einzunehmen. Und die muss dann auch so cool sein, dass ich sie halten kann für eine Sekunde. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so leicht. Ich finde, wenn ich tanze, und das muss ich so transparent sagen, ich kann, glaube ich, nicht besonders gut tanzen, aber wenn, dann kann ich das vielleicht dadurch irgendwie kaschieren, dass ich mich einfach die ganze Zeit irgendwie bewege. Wenn ich jetzt aber gezwungen bin, zu posen, einzufrieren, dann wird das safe scheiße aussehen. Also ich hätte ein bisschen Angst, wenn dieser Track auf einer Party läuft, auch wenn er mich total energetisiert, aber challenging. Ich glaube, der ist challenging.
Ich glaube, dir fehlt da einfach ein bisschen das Selbstbewusstsein.
Du weißt es ja nicht, Charlie. Du weißt es ja nicht.
Ja. Ich habe dich noch nicht tanzen sehen, aber ich glaube, jede Pose kann gut sein, wenn du die nur mit genug Körperspannung und Selbstbewusstsein verkörperst. Und ich glaube, es muss ja auch nicht immer darum gehen auf dem Dancefloor, dass man gut tanzt. Es geht ja einfach darum, das zu fühlen. Und wenn du es einfach fühlst, wenn du eine Pose fühlst, dann ist die schon genau richtig. Das ist da meine Einstellung zu. Aber ja, also ich weiß auch nicht, ob ich zu dem Song super tanzen kann, aber ich werde tanzen. Das ist garantiert.
Ja, okay, darauf können wir uns einigen.
Ich glaube, ich habe auch schon zu dem Song furchtbare Posen gemacht. Und aber darum geht's doch auch. Also so, ich glaube, es geht auf dem Dancefloor darum, sich frei zu fühlen, die Zeit zu genießen, aber nicht darum, irgendwie ein Maß an Perfektion an sich selber anzulegen, sondern einfach in dem Moment zu sein. Und wenn das heißt, dass ich eine richtig beschissene Pose für 10 Sekunden halte, dann werde ich das machen, because it's hilarious. It's hilarious. Und ich werde es fühlen und es wird fantastisch sein. Und vielleicht bin ich damit Friends und wir machen alle Posen und die sind alle schlimm. Und das ist okay. Welche Pose ist schon schlimm? Wer wird mit dem Posenbewertungsapparat da rumlaufen und uns bewerten?
Na gut, ich nicht. Ich glaube, das ist ja schon anders. Ein bisschen Ballroom-Culture, das zu bewerten.
Ah, ja.
Aber gut, ja, in dem gut, Kontext ja. Befinden wir uns dann ja nicht. Das ist dann vielleicht dann noch ein privaterer Rahmen.
Genau, das stimmt. Ich trete ja nicht bei Ballroom-Events auf, bei Balls, und dementsprechend kann ich mich daraus entziehen. Du hast natürlich recht, dass das zu dieser Kultur gehört. So weit hatte ich jetzt, um ehrlich zu sein, gerade nicht gedacht. Ich war jetzt gerade bei meiner eigenen privaten kleinen Clubnacht.
Okay, ich würde auch wogen, wenn es sich dabei um eine Me-Party handeln würde. Eine Party, auf der ich mich ganz alleine nur befinde. Und das wäre auch der Titel meines nächsten Tracks. Und ich glaube, ich muss ja hier jetzt gar nicht sagen, wo der herkommt. Ich würde den einfach spielen und wir hören uns dann danach wieder. Wir hören jetzt die Me Party.
Ja, was ein schöner Disco-Track. Mit Miss Piggy und Amy Adams. Was kann man denn mehr wollen auf einer Party und vor allem auf einer Me-Party? Das ist eigentlich auch eine Sache, die habe ich gar nicht aufgezählt. Aber man kann natürlich auch ein bisschen eine Party zu Hause haben. Ich habe mich auch hier und da schon mal ertappt dabei, wie ich einfach zu Hause die Musik laut aufgedreht habe und einfach ein bisschen selber für mich getanzt habe. Ich finde das total befreiend, total schön. Und oftmals fühlt man sich danach weiß ich nicht, viel, viel besser. Ist auch eine super Tätigkeit, wenn man mal irgendwie so ein bisschen depressed ist, das so ein bisschen selber alleine auch einfach mal rauszudancen. Hast du auch öfter mal Me-Partys?
Absolut, absolut. Also das ist, vielleicht hätte ich das am Anfang antworten sollen, als du nach meiner liebsten Party hat gefragt hast. Da bin ich natürlich am allerbefreitesten, wenn ich wirklich ganz alleine in meiner Wohnung stehe, es kommt ein Track und ich bewege mich einfach irgendwie dazu, muss natürlich überhaupt nicht drüber nachdenken, wie das gerade von anderen Leuten um mich herum wahrgenommen wird. denn die Party, it's just for me. Und auch nicht, welche Musik das ist, zu der ich dann tanze und die mich so begeistern. Weil ich mich dann doch manchmal im Club, also klar, es gibt da diese Gemeinplätze, auf die sich alle einigen können. Dann kommt nur mal Backstreets Back oder sowas. Und das, da mache ich dann schon irgendwie auch mit. Aber es ist ja dann meistens vielleicht dann doch auch nicht immer ganz das, was man selbst auch so hören würde. Wie zum Beispiel den Muppets Soundtrack oder so. Aber no shame darin, denn der ist einfach richtig, richtig gut. Ist von Brett McKenzie komponiert. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er ist einer von zwei Musikern, die den Flight of the Conchords bilden, eine neuseeländische Comedy-Musikgruppe, zusammen mit Jermaine Clement.
Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts.
Ist tatsächlich richtig lustig, aber ich finde, auch richtig gute Musik. Und bei beiden Muppet-Filmen, bei dem Muppets-Film aus dem Jahr 2011 und dann Muppets Most Wanted, finde ich die Songs durch die Bank genius. Genial. Mit Gastauftritten von Celine Dion, Lady Gaga, Jason Segel. Wir haben jetzt hier gerade Amy Adams ja auch gehört. Dann natürlich die komplette Muppets-Riege. Es sind alle dabei und es sind einfach Banger. Ich bringe auch safe nochmal zu einem anderen Thema hier einen anderen Track mit, den ich ganz, ganz doll liebe. Aber dieser hier als so 70s Disco Anthem finde ich auch richtig, richtig schön. Ich finde zwar immer, wenn Miss Piggy in einem Song vorkommt, ist es für mich ein bisschen schwer zu ertragen, weil es klingt einfach nicht schön. Wie soll ich sagen? Aber trotzdem hier so als Gag-Song, auch so als ganz kurzer 2-Minuten-Song, finde ich, das war ein ganz toller Interlude im Film und auch einfach irgendwie ein gutes Lied.
Ja, ein gutes Lied, irgendwie einfach ein cutes Lied, irgendwie richtig wholesome. Habe ich auch selten, das ist ja auch eine Party, die wird einfach selten besungen in der Musik und auch eine Party, die in Film oft auch wirklich nur so in so einer, ich weiß nicht, das kommt vielleicht mal in so Rom-Coms vor, wenn dann so die weibliche Protagonistin, da wird gezeigt, die ist so richtig so quirky und eigen und die macht dann auch mal so zu Hause Lautmusik an und tanzt da alleine oder sowas.
Ja,
ja, so in die Richtung, ne? So wird das dann irgendwie dargestellt, aber es ist ja eigentlich was total Tolles und ich würde mir wünschen, dass Filme das auch mal so ein bisschen, also ernster porträtieren, nicht in Hinsicht, dass es irgendwie eine ernste Sache sein muss, aber dass sie es so ein bisschen ernster nehmen und irgendwie zelebrieren, als irgendwie, dass da auch irgendwie so Schönheit drin liegt und das nicht in so, als so passing comedic moment dargestellt wird.
Gut, ehrlicherweise ist das dann im Muppet-Film schon so, denn es geht da um Jason Segel und Amy Adams, die zusammen auch noch einen Muppet-Freund haben und die drei wollen dann mit der Hilfe von Kermit und Miss Piggy und der ganzen alten Muppet-Crew das Muppet-Theater renovieren und dabei verliert aber Jason Segel Amy Adams und eigentlich ihre Verlobung und sowas aus dem Blick. Und eigentlich Verlobung, eigentlich wünscht sich Amy Adams, Jason Segel würde ihren Antrag machen, aber er hängt die ganze Zeit nur im Muppets-Theater mit seinen Bros ab und interessiert sich gar nicht für sie. Und bei Miss Piggy ist es das Gleiche, Kermit gesteht ihr irgendwie nie seine Gefühle und sie hängt dann auch da alleine in ihrer Garderobe ab. Und diese zwei Figuren singen Kermit. Dann in so einem singen dann in so einem Splitscreen eigentlich dieses wir wurden gerade allein gelassen Song, aber ganz trotzig, es macht uns gar nichts, denn wir feiern die Party einfach ganz allein mit uns selbst. Also es ist eher so ein Ermächtigungssong, bei dem aber auch irgendwie durchschwingt, so richtig viel Spaß macht die Me-Party dann nicht. Zumindest für diese zwei Charaktere hier.
Aber es ist dann ja schon ein ernsterer Moment, ein dramaturgisch ernsterer Moment.
Das ist ein Wendepunkt
im auf jeden Film. Fall. So.
Ja.
Ja. Auch wenn ich sagen muss, bei mir besteht gar kein Zweifel, dass die Me-Party auch sehr schön sein kann.
Nein, bei mir auch absolut nicht. Und das kann ich noch sagen, jetzt habe ich Brett McKenzie schon so gelobt, er hat auch den Oscar gewonnen für den Song Man or Muppet, der aus dem Muppet-Film stammt.
Am I a man? Am I a Muppet?
I a Muppet? Mit einem tollen Gastauftritt von Jim Parsons. Ja. Jim Parsons? Jim Parsons. Der Sheldon Cooper.
Jim Parsons,
Parsons.
Ja.
Ich glaube, ihr wisst Parsons. Ihr wisst es. Also,
ihr werdet es wissen, ansonsten hilft euch Google.
Okay, von der Me-Party zu welcher Art von Party?
Wir sind mit Vogue gestartet und was soll ich sagen? Es geht schwul weiter heute
bei meiner
Playlist.
Okay.
Naja, das ist ja deine Party. Bei deiner Party wurden wir mit Prince eingeladen, um jetzt eine Me-Party zu machen. Und bei mir geht's von Vogue zu Bronski Beat. Es geht zum Song. Es geht um den Song Why.
Oh.
Aus dem Film, also war natürlich ein, also nicht nur aus dem Film, aber unter anderem aus dem Film Pride von Matthew Watches.
Toll, toll, toll. Also ich glaube, das wäre ein Song, zu dem könnte ich total gut abgehen, weil er auch so beschwörerisch ist und repetitiv. Also da kommen immer wieder diese Sätze rein, you and me together fighting for our love, die werden dann einfach achtmal wiederholt oder can you tell me why zum Schluss. Das kann man einfach so toll mitschreien, mitbeschwören. Das hat schon irgendwie auch sowas wie... Ja, ich will nicht sagen, was Okkultes oder so, aber dadurch, dass immer wieder das Gleiche wiederholt wird und jedes Mal ein bisschen stärker und etwas lauter geschrien wird und sich immer wieder steigert und dann das Lied aber plötzlich so in sich zusammenklappt und dann ist man wieder ganz nah dran und es ist wieder ganz leise und diese Zirkel beginnen irgendwie vom Neuen, bis man sich wieder in die absolute Eskalation startet. Also das ist ein Lied, das einen zwangsläufig einfach dadurch, durch diese Logik total mitreißt, weil man immer wieder merkt, ah, jetzt geht es wieder los. Und dann kann man aber auch sofort eigentlich nach dem ersten Satz mitsingen und sich mitbewegen und dann die Arme ausbreiten und schreien und sich befreien und fragen und springen und ja, das selbst hier so auf meinem Stuhl sitzend hat mich das total mitgerissen und emotionalisiert. Viel mehr als der Film, muss ich sagen, der für mich so ein bisschen so ein Hate-Watch war, den ich vielleicht auch mal wieder nachholen müsste oder nochmal gucken müsste, um das nochmal zu relativieren oder zu gucken, ob das wirklich alles so schlecht war, wie ich das in Erinnerung hatte. Gerade weil der Cast ja auch wirklich so toll eigentlich ist. Deswegen will ich da jetzt meinem Ich von vor 10 Jahren gar nicht so viel Urteilskraft da zu muten, aber ich weiß noch, dass ich den echt ganz schön schlecht fand. Aber der Song ist der absolute Zack, auch von mir 50 Cent in die Bängerkasse.
Also bei dem Film kann ich dir, also ich kann verstehen, warum man den nicht mögen kann, weil er so ein bisschen on the nose ist, weil er so ein bisschen, ich weiß nicht, sehr viele, auch irgendwie sehr viele Klischees erfüllt, aber ich habe den richtig gern. Also so, das ist für mich so ein Tearjerker-Film, der für mich immer funktioniert. Also ich weine so 20 Minuten into the movie und habe dann immer wieder Momente, die mich zu Tränen rühren. Und der Film hat auch unfassbar schöne Needle Drops und schöne Soundtrack-Momente, wie unter anderem diesen. Aber ich glaube, ich würde gerade gerne noch mal kurz auf den ersten Teil, den du gesagt hast, eingehen, wo du gesagt hast, der Song hat sowas Beschwörerisches, denn ich hatte eben noch ein Zitat rausgesucht von Madonna, das hatte ich eigentlich notiert zu dem ersten Track, den wir heute gehört haben. Aber ich finde es trotzdem ganz passend, das jetzt hier nochmal zu zitieren, denn sie hat so ein kleines Manifest geschrieben für ihr neues Album, Confessions 2, was jetzt rauskommt, womit sie ja auf den Dancefloor zurückkehrt. Und das finde ich aber ganz schön. Sie hat geschrieben, we must dance, celebrate and pray with our bodies. These are things that we've been doing for thousands of years. They really are spiritual practices. After all, the dancefloor is a ritualistic space. It's a place where you connect with your wounds, with your fragility. To rave is an art. It's about pushing your limits and connecting to a community of like-minded people. Sound, light and vibration reshape our perceptions, pulling us into a trance-like state. The repetition of a bass, we don't just hear it, but we feel it, altering our consciousness and dissolving ego and time. Das fand ich doch irgendwie ein ganz schönes
Zitat. Das ist schön gesagt,
an das ich sofort... Ja, da musste ich direkt dran denken und dazu passt dieser, das passt natürlich auch sehr zu diesem Song, der einen so richtig durchpeitscht, also wenn man dazu nicht tanzt, wenn man sich dazu nicht ein kleines bisschen bewegt, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich finde es auch toll, dass es gleichzeitig ein Party-Song ist, gleichzeitig aber auch ein sehr wütender Song, ein politischer Protest-Song. man hat schon das Gefühl, dass hier der Sänger Jimmy Somerville von Bronxy Beat wirklich so viel Leidenschaft in jede gesungene Zeile steckt, das so singt, als würde es um sein eigenes Leben gehen, aber weil es ja auch um sein eigenes Leben geht. Es ist ein sehr existenzieller, aber wunderschöner Track. Und ich kann wenigstens noch kurz einmal was zu Pride sagen, auch wenn wir jetzt da vielleicht nicht agreeen, wie toll der ist. In Pride geht es ja um eine Gruppe queerer Menschen in England in den 80er Jahren, die die Organisation Lesbians and Gays Support for Minors gegründet hat, um die streikenden Bergarbeiter in der Thatcher-Ära zu unterstützen. Und dieser Song kommt eben bei einem der Höhepunkte des Films vor. Es gibt nämlich eine Benefits-Soli-Party, auf der Geld für die Bergarbeiter gesammelt wird und eben Bronxy Beat auftreten. Und das ganz irgendwie Süße ist, dass Bronxy Beat tatsächlich damals auf dieser Party aufgetreten ist. Also das ist ja eine wahre Geschichte. Und diese Party war damals tatsächlich mit Bronxy Beat. Und sie haben sozusagen für diesen Film ihren Auftritt nochmal wiederholt in derselben Location. Das Ganze wurde nochmal irgendwie dargestellt. Das fand ich...
Ach, toll.
Ja, das ist irgendwie ganz, ganz sweet. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich liebe den Song, ich liebe den Film. Sagt doch alles, was ihr wollt. Bei mir ist der, glaube ich, in meiner Letterboxd All-Time-Favorite-Liste. Und es ist auch so schön, weil es gibt auch so einen schönen Kussmoment auch kurz davor auf dem Dancefloor, wo so der Hauptcharakter, der Newbie in dieser queeren Gruppe dann so beiseite gezogen wird und von so einem hübschen Kerl geküsst wird. Und für ihn das auch ein ganz besonderer Abend wird. Das finde ich so süß und so schön und keine Ahnung, da muss ich mich vielleicht auch an meine eigenen Dancefloor-Erfahrungen erinnern und dann finde ich das alles toll. Nee. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Ich finde halt, das, was dieser Song so ausdrückt und das, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Ekstatische, dieses Einswerden und so, das, ich schaue hier gerade parallel das Poster von Pride mir nochmal an, das ist so betulich alles, weißt du, das ist so fürs Nachmittagsfernsehen so, alles so nett und das ist ja, also vielleicht auch ein wholesome Happy Place, den man auch, Brauch, was dieses Thema anbelangt. Und trotzdem fand ich, da gibt es so viele Szenen in meiner Erinnerung zumindest, wo irgendwie einer einen blöden Kommentar macht und dann kommen zwei andere Leute und sagen, hey, kannst du das mal bitte nicht sagen? Und dann sagt er, ja, ihr habt recht. Und dann ist so das Problem gelöst.
Ja, ja.
Und alle liegen sich so in den Armen. Und das gibt es so, so oft da in meiner Erinnerung zumindest. Und das ist auch alles hier so orange, gelblich, alle lächeln einen so an auf dem Cover. Dabei hat das ja gerade zum Ende hin eigentlich ja auch ein ziemlich paar düstere Turns, möchte ich sagen. Und das irgendwie bildet sich für mich in der Form dieses Films nicht so richtig ab. Aber ich will dir jetzt auch deinen Top 4 Letterboxd Lieblingsfilm nicht madig machen, da ich ihn auch so lange nicht mehr gesehen habe. Deswegen halte ich mich zurück und sage, dieser Song ist wirklich sehr gut und toll, dass Bronxy Beat im Film auch nochmal vorkommt.
Das kann ich alles total nachvollziehen, da hast du auch komplett recht. Formal ist der Film komplett uninteressant und dieses Gefühl, was ich beschreibe, das gibt der filmisch auf jeden Fall nicht gut wieder und gibt sich da auch nicht viel Mühe. Das ist schon sehr generisch alles irgendwie abgefilmt und sehr generisch geschrieben. Aber ich glaube, mich trägt die Musik sehr dadurch. Ich finde die Schauspielleistungen alle sehr charmant und kann mich da gut reinfallen lassen. Von daher, ich kann der ganzen Kritik zustimmen. Nichtsdestotrotz mag ich den und den Soundtrack umso mehr. Es gibt ganz viele tolle Songs wirklich auf dem. Also der Soundtrack ist leider nicht auf Streaming-Plattformen in so einem Album zusammengefasst, aber man findet mehrere Playlists. Und falls man da manche Songs noch nicht kennt, auf jeden Fall reinhören, das lohnt sich. Aber was sich auch lohnt, Mirko, ist dein nächster Track, da bin ich mir sicher. Wo entführst du uns jetzt hin?
Ich entführe uns, Charlie, wir sind ja inzwischen in einem Alter, wo man vielleicht schon sagen könnte, wir gehen auf eine Y2K-Nostalgie-Party oder sowas. Die Nullerjahre waren ja musikalisch für mich schon meine Jugend, mehr als jetzt die 90s, das habe ich noch nicht so wahrgenommen. Es gab einen Film, einen Pixar-Film, den ich ein bisschen sträflichst unterschätzt finde, nämlich Turning Red aus dem Jahre 2022. Der sich auch so ein bisschen der Y2K-Nostalgie hingab. Und ich meine, wer geht nicht ab, wenn, ich habe jetzt vorhin mich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber wenn ich dann ehrlich bin, die Backstreet Boys gehen schon immer auf einer Party. Und dieser Film Turning Red hat auch eine fiktive Boyband installiert, nämlich 4Town heißt sie. Und die haben drei Songs zu diesem Film beigetragen. Und davon hören wir jetzt You Know What's Up, aber in der The Panda Hustle Version. Viel Spaß.
Also den Film mag ich und muss dennoch gestehen, dass ich nicht mehr so viele Erinnerungen an diese Boyband habe und der Song hat jetzt auch nicht so richtig geholfen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Song an sich schlecht ist. Ich kann schon verstehen, warum man den auf einer Party hören will und dass man dazu auch irgendwie tanzen kann und dass man das sehr enjoyable finden kann. Aber für mich war das gerade ein bisschen zu generische Kopie von etwas und zu wenig eigenständig. Also instrumental passiert ja natürlich ein bisschen was Interessantes, dass da so ein bisschen untypischere Instrumente vielleicht reinkommen und Klänge als das als bei den Backstreet Boys, ne, dadurch, dass es kulturell da ein bisschen andere Referenzen einbaut. Aber ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, da bleibt nicht so, das bleibt nicht so hängen, das fließt so ein bisschen vorbei. Es ist für mich mehr so ein, ich meine, im Film wird es ja offensichtlich eingebaut als Referenz zu etwas, zu anderen Boybands und soll das so ein bisschen kopieren und da irgendwie darstellen, aber es ist so, also wenn ich da jetzt eine andere Boyband drauf projiziere, dann kann das bei mir vielleicht Gefühle auslösen und natürlich innerhalb der Erzählung des Films funktioniert das, aber wenn ich das jetzt rein so höre, ist das für mich nicht so ein Hit, muss ich dann doch sagen. Mirko, es tut mir leid.
Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich finde, wo du gerade sagst, bisschen generisch, ich finde gerade in diesen letzten 5 Sekunden des Songs wird ja nochmal sehr offenbar, woran sich das Ganze orientiert. Also ich glaube, das ist ja eindeutig, man hat von Backstreet's Back so ein bisschen die Noten so 2 vertauscht oder so und dann gesagt, das ist jetzt ein neuer Song oder so. Das ist auch bei dem anderen Track, dem Main Track, Nobody Like You, auch ähnlich. Trotzdem finde ich, dass sie durch diese Kombination, und deswegen wollte ich auch unbedingt die Panda Hustle Version hören, mit diesen klassischen chinesischen Instrumenten dann doch irgendwie so einen ganz eigenen Vibe haben. Es gibt auch noch eine ganz tolle, aber dann zu orchestrale für eine Party, glaube ich, Version, wo dieser Main-Track Nobody Like You mit so Chants auf Kantonesisch kombiniert werden, was auch total gut matcht. Wir haben hier Instrumente aus der chinesischen Oper, die verwendet werden im Soundtrack von Ludwig Göransson, der hier quasi den orchestralen Teil beisteuert und diese Boyband-Songs, die Four-Town-Songs, stammen von niemand Geringerem als, weißt du es vielleicht?
Nee.
Billie Eilish und ihr Bruder Phineas O'Connell, der auch selbst Teil dieser fiktiven Boyband ist. Ja, Billie Eilish und ihr Bruder haben diese 3 Tracks geschrieben für den Film und sich dabei offensichtlich an NSYNC und den Backstreet Boys orientiert, die auch beide in den jeweiligen Trailern für Turning Red vorkamen. Also der Film versteckt das überhaupt nicht zu sagen, eigentlich sprechen wir hier gerade über die und wahrscheinlich wollten wir von Billie Eilish und Phineas ungefähr was einfach ganz genauso klingt. Und ich finde, das haben sie delivered und das funktioniert für mich auch einfach gut mit eben mit diesem chinesischen Score, der da noch mit reinkommt oder chinesisch beeinflussten Score. Finde ich, ist das irgendwie sein eigenes Ding und der Film, ja, ihr habt ihn wahrscheinlich eh gesehen, dreht sich um vielleicht die erste Periode, die sich in Form eines großen roten Pandas ausdrückt. Es geht um, ja, Familie, es geht um eine Mutter-Tochter-Beziehung, es geht um das Schwärmen für eine Boyband, es geht um das Erwachsenwerden, die Pubertät einer Canadian-born Chinese in den Nullerjahren. Genau, das ist Turning Red und ich finde, der Film ist gerade deswegen eigentlich so schön, weil er so spezifisch ist. Also viele haben auch gesagt, die Geschichte ist eigentlich zu spezifisch, um sich damit zu identifizieren, aber ich finde gerade das Spezifische macht diese Geschichte so interessant. Dieser spezifische kulturelle Kontext, diese spezifische Zeit, dieses spezifische Problem und dann ja doch auch wieder nicht so spezifisch, also die erste Periode. Naja, Turning Red, ich finde, jetzt schon fast vergessen, es spricht niemand mehr drüber, aber vollkommen zu Unrecht. Den sollte man vielleicht nochmal gucken, wenn man ihn noch nicht kennt.
Auf jeden Fall, das war für mich das große Hoch von Pixar, und ich weiß, damit bin ich alleine, vielleicht ist das auch so ein richtiger Edgelord-Take, aber ich finde wirklich Turning Red, Luca, diese Filme, die da in diesem Zeitraum der Corona-Pandemie vor allem dann einfach auf Disney Plus gedroppt wurden, das übertrumpft für mich das meiste, was Pixar sonst gemacht hat, mit dem ich einfach nicht so viel anfangen kann. Das ist vielleicht dann auch einfach eine Geschmackssache, aber
ja, sehe ich ganz genauso.
Also ich würde jeden dieser Filme lieber 100-mal gucken als noch einmal Toy Story oder so. Das ist einfach nicht meine Welt, was da sonst so passiert ist. Aber das, that's my type of movie.
Ja, Baymax würde ich da auch noch reinstellen, auch wenn das, glaube ich, Disney Studios ist, aber auch absolut vergessene Perle.
Mhm. Ja, total untergegangen. Ich glaube, Baymax wird so in 10, 20 Jahren sowas wie der Schatzplanet heute. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine Fanbase für den Schatzplanet heutzutage, weil das auch so ein vergessener Film ist, dass es so langsam zu so einem Kultfilm mutiert. Und ich glaube, so was Ähnliches könnte sich auch bei so Baymax, Luca und Turning Red hoffentlich ereignen. Wobei die natürlich nicht Science-Fiction sind. Und da hat man sowieso natürlich ein bisschen so eine Genre-Fanbase, auf die man dann immer zählen kann, die Sachen schnell zum Kult erhebt. Ja, also interessant, dass Billie Eilish und Phineas da mitgeschrieben haben. Es macht jetzt für mich, also, und der Soundtrack an sich mag super spannend sein, der Song wird es dann doch leider nicht auf meine Playlist schaffen. Ich kann noch einmal kurz als Fun Fact einfügen, dass Phineas bei Glee seinen ersten Auftritt hatte. Also Glee Staffel 6, wer Billie Eilish Fan ist, sollte doch vielleicht da mal reingucken. Aber ja, ansonsten kann ich da, glaube ich, nicht mehr so viel beitragen. Aber du hast es ja schon sehr gut eingeordnet. Mich hat er einfach nicht so abgeholt.
Ja, ich kann da auch nicht mehr viel beitragen. Ich glaube, da ist auch nicht so viel drin zu finden. Aber manchmal reicht das eben auch schon, eben dieser ganz einfache Reiz. Ich kann auch sagen, dass die drei Songs, die sie beigetragen haben, der Wunsch war, dass es eine Love Ballad gibt, dann der Song, der jeder kennt, und dann ein Confidence Boost Track. Und das hier war der Confidence Boost. Und das kann man ja auf einer Party auch immer mal ganz gut gebrauchen. Genauso wie deinen nächsten Track, Charlie, beziehungsweise dein letzter Track. Womit schließt deine schwule Party?
Wir werden sentimentaler auf dem Dancefloor. Wir fühlen uns freier, wir fühlen uns so frei und ekstatisch, Mirko, dass es sich so anfühlt, als würde die Zeit ein bisschen stehen bleiben, sich verlangsamen, und wir bewegen uns in Zeitlupe zu diesem nächsten Track. Er heißt Touch und ist von dem Duo, glaube ich, Gruppe, ich nenne es einfach Gruppe, Hybrid Minds und Catching Cairo. Jetzt habe ich so, nee, ich habe eben gegoogelt noch, wie man es ausspricht, aber es wird schon Catching Cairo sein.
Catching Cairo?
Ja. Okay. Da, ja, aber nicht, aber ja, aber so C-A-I-R-O geschrieben. Alright, wir hören einfach rein.
Ich bin einfach so durchschaubar. Es war in der Sekunde, in der Drum and Bass reinkam, habe ich wirklich instinktiv Rechtsklick zur Playlist hinzufügen geklickt. Aber wirklich, das kam wie ein Reflex. Wie, ich weiß es nicht, da hat sich sofort was rewired in meinem Kopf und ich wusste, this is it. This is it. Ich weiß gar nicht, was ich so daran liebe. Aber es hat einfach dieses Hasselige irgendwie, weißt du? Es ist, man rennt und man stolpert dabei. Es ist wie wenn Chihiro diese Treppe so viel zu schnell runterrennt. So, und dann unten gegen diese Wand klatscht. Das ist für mich Drum and Bass. Und wenn dann noch da dieser schöne sentimentale Einschlag dazu kommt, den du schon erwähnt hast, dann ist es wirklich für mich so ein durch Sturm und Regen Rennen zu seiner Liebe oder was auch immer die Sängerin oder du auf der Party in dem Moment, die am meisten wünscht. Du wirst dich durchkämpfen, du wirst es schaffen. Du tanzt es raus aus deinem Körper. Man kann zu Drum and Bass, finde ich, auch sehr, sehr schwer nur tanzen, weil es eben so schwer ist und man nicht wirklich die Bewegung auf den Beat abstimmen kann. Aber ich lieb's. Ich lieb's und ich will unbedingt erfahren, aus welchem Film dieser Track stammt, denn den will ich sehen.
Oh, da hast du ein bisschen was vor dir, denn es stammt aus einer
Nein, nicht
Serie und
Glee.
du denkst jetzt vielleicht, ja gut, dann. Nein, es ist eine Serie mit noch mehr Staffeln, denn es geht um Doctor Who.
Oh.
Also, wenn du das alles sehen willst, da hast du ein bisschen was vor dir. Es geht um Doctor Who. Der Song kam jetzt in einer der ersten Folgen des letzten, ja, so ein bisschen soften Reboots vor, was ich meine 2023, 22 gestartet ist. Und in der Szene, in der der Song spielt, trifft die junge Ruby, einer unserer Hauptcharaktere. Es gibt ja immer so den Doktor bei Doctor Who, den zeitreisenden Alien und dann immer noch meistens ein bis zwei Friends, die er auf seinen Reisen trifft. Es sind natürlich immer, er ist ein zeitreisender Alien, er kann überall hin, aber er nimmt natürlich immer Menschen mit. Und Ruby ist da sozusagen die beste Freundin, die er da mitnimmt. Und die treffen zusammen aufeinander das erste Mal in einem Nachtclub. Und dort sieht Ruby den Doktor, gespielt von Shruti Gatwa, den man ja aus Sex Education unter anderem kennt und aus dem Barbie-Film. Sie sieht ihn tanzen auf dem Dancefloor in wunderschönen Slow-Motion-Shots und dazu ertönt dieser Song. Und das ist für mich total hängen geblieben. Es wird nur so 30 Sekunden davon gezeigt. Es werden auch nur so, ja, 30 Sekunden dieses Songs benutzt. Vor allem halt dieser Chorus, wo dieser Drum and Bass Beat einsetzt. Aber das Ganze sieht so wunderschön aus und klingt so wunderschön. Das sieht so befreit aus, visuell in der Serie. Und gleichzeitig, dieser Song hat auch so, ich weiß nicht, er ist so ein bisschen mehr sentimental, er ist ein bisschen mehr mellow, und er ist sehr lang. Ich habe auch das Gefühl, in der Mitte des Songs haben die einfach nochmal die erste Hälfte an die zweite dran gecopy-pastet, weil so viel verändert sich jetzt nicht.
Ja,
Es ist
ja.
auch nochmal derselbe Verse wie am Anfang, aber er lässt so viel Platz, um mich in ihm zu bewegen. Ich mag es, wenn Songs auch mal luftig sind. Und der Track fühlt sich ganz luftig an. Da ist so viel Platz im Mix, dass ich das Gefühl habe, ich habe da Raum, mich in diesem Track und mit diesem Track zu bewegen und zu tanzen. Und ja, Drum and Bass ist vielleicht ein bisschen schwieriger dazu zu tanzen, aber da muss man vielleicht auch einfach Schamgefühle hinter sich lassen und einfach loslassen. Und Drum and Bass, du hast gesagt, das hat immer was von Schnelligkeit für dich, aber gleichzeitig hat es für mich auch immer was von totaler Verlangsamung der Zeit. Vielleicht ist das auch eine Sache, die sich bei dem Song jetzt sehr durch die Visualisierung, die ich durch diese Szene hatte, eingeprägt hat. Aber ich habe schon das Gefühl, es wird alles schneller, aber dadurch wird auch so alles um einen herum ein bisschen langsamer. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber woran könnte das liegen?
Vielleicht, weil man das Gefühl hat, in einem selbst wird alles schneller, sodass einem die äußere Wahrnehmung langsamer vorkommt? Not sure.
Oder ist es eine schon so unmenschliche Geschwindigkeit, dass es... Tja, also ich fühle, was du
Dass
meinst.
man vielleicht,
Ja.
vielleicht dadurch, dass es so schnell ist, dass sich die eigenen Bewegungen automatisch nicht mehr auf den Beat getaktet und man sich langsamer zu etwas Schnellem bewegen muss.
Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie eine andere Geschwindigkeit. Es ist nicht deine eigene Geschwindigkeit irgendwie. Es ist etwas von außen kommendes, das dir aber diese Geschwindigkeit dann auch nicht so richtig aufdrückt. Ich muss da noch mal tiefer reingehen. Ich finde es interessant. Ich habe gerade nicht die Worte dafür, das zusammenzufassen. Aber ich finde, in meinem Kopf matcht es jetzt sowohl mit einer extremen Zeitlupe oder vielleicht sogar so einer Bullet Time, sowohl als auch mit einer sehr schnell geschnittenen durch den Regen Rennsequenz. Ich kann mir gerade beides vorstellen. Ja, es
Ja.
hebelt die Zeit
Ich
aus,
würde gerne.
sozusagen.
Ja. Ich würde gerne noch eine kleine Sache zu dem Song sagen und zu dieser Szene, weil ich sie einfach so rührend finde. Denn das ist eine der ersten Folgen, die der Showrunner Russell T. Davis für Doctor Who wiedergeschrieben hat, nachdem er jahrelang nicht für die Serie gearbeitet hat. Da hat er nur so Miniserien zwischendurch mal gemacht, aber keine so große Produktion wie Doctor Who mehr. Unter anderem It's a Sin als Miniserie, sei dir nochmal ans Herz gelegt,
Mirko. Ja, ja.
Das hat er unter anderem gemacht, weil er sich um seinen Mann gekümmert hat. Der Mann hat nämlich die Diagnose eines Hirntumors bekommen und sollte eigentlich nur noch wenige Wochen leben, hat dann aber noch mehrere Jahre gelebt und er hat sich ganz liebevoll um ihn gekümmert und ihn gepflegt, bis er dann verstorben ist. Dann ist Russell T. Davis jetzt in der Corona-Zeit 2021, wurde es glaube ich announced, zurückgekommen zu Doctor Who. Das war eine der ersten Sachen, die er dafür geschrieben hat, und das ist angelehnt an das Kennenlernen, was er mit seinem Mann hatte, denn die haben sich auch auf dem Dancefloor in einem Club kennengelernt. Er hat ihn wohl damals tanzen gesehen und wusste, he's the one.
This is it.
Und dann sind sie zusammengekommen. Und das finde ich einfach so, so herzerwärmend. Auch ein bisschen bittersweet natürlich, aber finde ich ganz, ganz toll. Die Liebe kann auf dem Dancefloor auf jeden Fall. Ich habe letztens Jurassic Park geguckt. Das Leben findet den Weg, aber die Liebe findet auch den Weg auf dem Dancefloor.
Auf dem Dancefloor. Oh, das ist ja ein wunderschöner Abschluss deines Gay-Party-Dreiklangs heute. wunderschön und melancholisch. Ja, ich würde Richtung Rauschmeißer dann abbiegen und quasi den Sack zumachen und wieder ganz zum Anfang kommen, nämlich zu dem Song, der die Party drehte und mir dann eins meiner schönsten Partyerlebnisse oder Tanzerlebnisse beschert hat. Und zwar die ersten Takte starteten und ein paar Blicke fanden sich im Raum und alle waren so, was? Dieser Song hier? Und gleichzeitig überrascht, was? Du kennst den auch? Und zwar handelt es sich um den Song I Can't Stop the Loneliness von der J-Pop-Sängerin Anri. Ihr bürgerlicher Name Aiko Kawashima, von ihrem Album Timely, 2 Ausrufezeichen, aus dem Jahre 1983. Ein Song, der sehr Vaporwave gefeatured wurde. Seitdem gibt es in allen möglichen Covers und Variationen. Ich glaube, das war auf dieser Party auch nicht das Original und trotzdem finde ich das Original eigentlich am besten, deswegen möchte ich das jetzt auch mit dir, mit uns hören. Anri kennt man zum Beispiel auch von ihrem Titelsong zum Anime Cat's Eye, auch absoluter, ich sag's ein zweites Mal, Banger-Hit. Jetzt geht's aber erstmal um I Can't Stop the Loneliness. Passt ja eigentlich auch ganz gut zum Dancefloor und den ganzen Begegnungen, die man dort machen kann oder auch die Menschen, die man schon kennt und mit denen man sich dort dann nochmal verknüpft. Vielleicht kann ja ein Lied manchmal diese Loneliness doch überwinden. Und ich habe heute mit dir, Charlie, in dieser wunderschönen Folge Rausch die Loneliness sehr gut überwunden. Ich hoffe, ihr da draußen beim Zuhören auch. Ich wünsche euch eine tolle Partynacht, falls eine ansteht, oder eben auch eine Me-Party beim Hören dieses Podcasts und würde sagen, bis ganz bald.
Bis ganz bald. Bye, bye.